Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und freue mich heute auf eine neue Gesprächsrunde mit zwei meiner Friends, denn zwei Friends sind heute leider verhindert. Ich habe heute mit dabei Erik Wirsing von DB Schenker. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, schön wieder hier zu sein.
Und Frank Vorrath von Danfoss aus Hamburg. Hallo Frank, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris.
Und wir freuen uns heute auf einen Gast, einen neuen Gast, ein neues, frisches Gesicht. Und zwar Julia Hörnig. Julia Hörnig ist Anwältin bei der Kanzlei Graf von Westfalen und kümmert sich da um die Themen Foreign Trade, Supply Chain, Due Diligence, Sustainability, Transport, Logistik und Circular Economy. Hast ein volles Programm, Julia.
Richtig.
Willkommen an Bord. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass Graf von Westfalen auch die Kanzlei ist, in der Lothar Harrings unterwegs ist, der ja auch schon zweimal bei uns hier bei Felgendreher und Friends zu Gast im Podcast war und in diversen anderen Formaten schon mit mir über das Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz en masse gesprochen hat. Und auch darüber wollen wir heute mit dir sprechen, Julia, nicht nur darüber, über das Lieferkettengesetz, sondern auch über das Thema EU-Entwaldungsverordnung. Das ist ein Thema, was wir so noch gar nicht hatten, was aber viele unserer Zuhörenden auch bewegt und auch gerade vor allem beide Themen in der jetzigen Zeit. Denn gerade sind wirklich, wie kann man es anders beschreiben, Tumulte im internationalen Bereich, Regierungswechsel noch und nöcher, auch bei uns in Deutschland. Und viele stellen sich die Frage, wie steht es eigentlich momentan um das Thema Lieferkettengesetz? Da wurde so ein riesengroßer Wind drum gemacht und ich glaube, wenn du jetzt so einen Querschnitt von Leuten befragen würdest, auch Leute, die in der Supply Chain arbeiten und die fragen würdest, wo stehen wir da eigentlich? Was ist gerade Status? Wie geht es da jetzt weiter? Würden die meist wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, ich habe keine Ahnung, wie wir da gerade stehen, was da gerade Sache ist. Lass uns mit dem Thema anfangen. Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, was ist der neueste Stand?
Ja, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist natürlich seit schon einiger Zeit in Kraft. Es gab da auf höchster politischer Ebene natürlich einige Anregungen, das wegzubolzen etc. Allerdings sehen wir in der Praxis tatsächlich, dass einfach immer noch ganz normales Doing ist. Das BAFA ist weiterhin aktiv, es gibt weiterhin Auskunftsverfahren. Und von daher ist die einzige Neuerung, die wir tatsächlich zu vermelden haben, die Verschiebung der Überprüfung der Berichtspflicht. Das wurde jetzt nochmal um ein Jahr verschoben, damit man das so ein bisschen eindampft und in gewisser Weise auch harmonisiert mit den Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Aber ansonsten ist tatsächlich, wie schon gesagt, also es ist ruhig, aber es geht alles seinen Gang. Da ist weiterhin ist genauso, wie es ist.
Na, aber guck mal, da ist ja schon mal der Disconnect. Ne? Mein Eindruck war, dass es irgendwie jetzt irgendwie alles irgendwie on hold ist, alles geändert wurde. Also nochmal, vielleicht ein paar Schritte zurück. Wir haben ja diese ganze Historie verfolgt. Wir haben ja schon im letzten Jahr über das Thema gesprochen, als es das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gab, wo wir sozusagen vorausgegangen sind, in der weisen Voraussicht, dass irgendwann ein europäisches Lieferkettengesetz kommen wird, sodass wir sozusagen schon vorbereitet sind, die Unternehmen in Deutschland sich vorbereiten können und dann, wenn eine EU-Verordnung kommt, dann sind wir sozusagen vorbereitet. So, fang mal bitte nochmal da an, was dann daraus geworden ist, deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann kam das europäische Gesetz dazu. Und wie war das anders und was hat sich da geändert? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie es immer war, sondern lass uns nochmal eben ganz kurz das erklären, was jetzt da tatsächlich anders war und Neues.
Ja, also genau, das deutsche Gesetz ist das deutsche Gesetz, das bleibt und es ist weiterhin auf deutsche Unternehmen anwendbar. Das EU-Lieferkettengesetz, wie es genannt wird, da gab es einige Tumulte. Kommt es jetzt oder kommt es nicht? Das ist eine Richtlinie. Und eine Richtlinie, und da werden wir dann auch vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, das ist der große Unterschied zur EUDR, also zur Entwaldungsverordnung, die ist eben keine Verordnung. Das bedeutet, dass den nationalen Gesetzgebern eine gewisse Zeit gegeben wird. Meistens sind das 2 Jahre, das ist auch hier so der Fall, dass eben die Rahmenbedingungen, die diese Lieferkettenrichtlinie schafft, auch in das nationale Recht umgesetzt werden. Nur in absoluten Ausnahmefällen kann so eine Richtlinie auch direkt auf Unternehmen, also im nationalen Recht, Anwendung finden. Normalerweise ist es aber so, dass es umgesetzt werden muss. Und an dieser Stelle stehen wir jetzt momentan. Es gibt noch keinen Entwurf, wie die Lieferkettenrichtlinie umgesetzt wird. Wir gehen davon aus, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz angepasst wird, sofern es denn bis dahin noch existiert. Das ist, glaube ich, so.
Ja, okay. Frank, da erste Frage. Frank will einhaken.
Ja, ich muss da direkt mal einhaken, weil ich habe mir ja so ein paar Gedanken gemacht. Erstmal schön, dich hier zu haben, Julia. Aber einige von unseren Politikern, die laufen ja jetzt umher und sagen, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das nehmen wir weg und die Welt wird dann super für alle Unternehmen und so weiter. Ich habe mir da so gedacht, stimmt das denn, wenn wir doch so eine EU-Richtlinie haben, die wir selbst irgendwann implementieren müssen nach 2 Jahren? Vielleicht sind es ja auch 3, aber letztendlich wird es dann kommen. Ist das nicht dasselbe? Und was ich auch so gelesen habe, ist es nicht in verschärfter Form? Das heißt, worauf müssen sich aus deiner Sichtweise Unternehmen einstellen?
Ja, also absolut. Wenn man sich die Äußerungen in der deutschen Politik anguckt, dann sind die sehr knifflig gemacht, weil es immer natürlich heißt, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll weg. Die Richtlinie muss umgesetzt werden. Da gibt es kein Deuteln. Dazu ist Deutschland unionsrechtlich verpflichtet. Die wird es auf jeden Fall geben. Es gibt in der Rechtswissenschaft kleine Diskussionen darüber, ob denn das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch dahingehend angepasst werden kann, dass eben weniger Unternehmen betroffen sind. Der Unterschied zwischen dem Anwendungsbereich der Lieferkettenrichtlinie und dem LKSG, also dem deutschen Gesetz, ist insbesondere, dass nach der Lieferkettenrichtlinie noch eine zusätzliche Umsatzschwelle dazukommt. Das bedeutet, es würden weniger Unternehmen betroffen sein, als das jetzt der Fall ist. Es gibt da gewisse Diskussionen, ob überhaupt so eine Abmilderung unionsrechtlich zulässig ist. Aber das sei mal dahingestellt. Deswegen, das kann auch der Hintergrund sein, dass man sagt, man nimmt das Gesetz jetzt weg und nimmt dann eben nur die Umsetzung der Lieferkettenrichtlinie. Zur Verschärfung. Ja, in der Tat enthält die Lieferkettenrichtlinie einige Verschärfungen, aber auch sehr, sehr praktische Erleichterungen. Es geht zum einen darum, dass wir nicht nur die unmittelbaren Zulieferer im Blick behalten, sondern auch Tier N, also ganz weit runter, mittelbare Zulieferer sind betroffen. Das ist natürlich vom Ausmaß der Sorgfaltspflichten eine ganz andere Nummer. Ob ich jetzt quasi mit jemandem zu tun habe, der mit mir einen Vertrag hat oder eben nicht. Gleichzeitig sind auch die Umweltpositionen, also die geschützten Rechtspositionen im Umweltbereich weiter. Da hat das LKSG nur 3 Punkte. Das ist dann weiter unter der CSDDD unter dieser Lieferkettenrichtlinie. Da gibt es auf jeden Fall Verschärfungen.
Aber das heißt ja an für sich, dass mein administrativer Aufwand eventuell sich erhöhen wird. Wenn ich mal drüber nachdenke, wenn die EU-Richtlinie kommt, ich habe da meine Lieferanten und die Lieferanten meiner Lieferanten zu überwachen, wo ich überhaupt heutzutage ja natürlich Schwierigkeiten habe der Transparenz. Das muss ich dann ja irgendwo hinbekommen. Administrativ, muss das irgendwie managen und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich die Umweltdinge da auch noch rein. Das heißt, vom administrativen Aufwand wird es aus meiner Sichtweise ja nicht weniger, es wird mehr werden. Und ja, natürlich, was passiert dann, wenn jetzt, sag ich mal, von meinem chinesischen Lieferanten, der Unterlieferant, gewisse Richtlinien, die EU verordnet hat, nicht einhält? Was passiert dann?
Also erstens ja, der Aufwand wird ein wenig mehr. Man muss nur dazu sagen, wenn der Aufwand jetzt gestoppt wird, weil das LKSG quasi ganz weggenommen wird und man dann wieder von neuem anfängt, die Leute entlassen hat und sie wieder einstellt. Viele Unternehmen haben jetzt ihr eigenes Doing, wie sie damit umgehen. Das ist Wissensverlust, der dann da noch draufkommen würde. Also ich finde das tatsächlich einen wesentlichen Punkt, wenn Expertise einmal im Unternehmen ist, dass man das natürlich auch nutzen kann. Zur Frage, was dann passiert. Also die Lieferkettenrichtlinie ist wie das LKSG. Das bedeutet, wir haben eine Bemühungspflicht. Also es ist ein risikobasierter Ansatz. Es müssen Präventions- und Abhilfemaßnahmen nach einer Risikoanalyse durchgeführt werden. Aber wir haben eben nicht die Härte, die wir bei der Entwaldungsverordnung haben. Das bedeutet, man kriegt Zeit mit dem Zulieferer oder in deinem Fall den Unterzulieferer daran zu arbeiten, es zu verbessern und muss nicht gleich ad hoc sämtliche Lieferkettenbeziehungen stoppen.
Ja, Julia, ich will nochmal zurück auf den Punkt, den du vorhin gebracht hast. Du hast gesagt, das deutsche Lieferkettengesetz ist da und das bleibt so. Das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was unser Kanzler vor ein paar Wochen gesagt hat. Er hat wortwörtlich gesagt, das kommt weg und dieses Jahr noch. War das nur dahergesagt? Wie ernst zu nehmen ist es oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das 2023 eingeführt wurde für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter, jetzt nochmal verschärft wurde in diesem Jahr für 1.000 Mitarbeiter, einfach wegfällt in dieser Zwischenzeit, bevor die europäische Richtlinie angewendet werden muss.
Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, war ja insbesondere das, was wir in der Praxis spüren. Und in der Praxis merken wir nur, dass das Gesetz weiterhin so angewendet wird und weiterläuft wie gehabt. Wir hatten auch schon Äußerungen von Wirtschaftsminister Habeck zur Erleichterung. Die haben wir tatsächlich in der Praxis sehr wenig gesehen, bis auf diese Berichtspflichten eben. Wie das jetzt im politischen Berlin gehandhabt wird, gerade aufgrund dessen, dass wir jetzt bald Neuwahlen bekommen werden, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen, aber ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich so ein Vorschlag mit eingebracht wird und vielleicht sogar eine Mehrheit selbst bei einer Minderheitsregierung hätte. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, hat es sicherlich auch keine Priorität, wenn man das jetzt mal betrachtet, ja, was die globalen Krisen angeht.
Aber die Frage, wie ist denn das zu erklären, dass dieses Gesetz 2021 wurde es schon verabschiedet, damals noch von der Großen Koalition, wurde zumindest in Auftrag gegeben oder angeschoben. Ja. So, jetzt sind wir 2024 und Politiker sagen, da sind wir zu weit gegangen, da muss die Kettensäge angesetzt werden, das muss entschlackt werden, das muss neu überarbeitet werden. Keine 2 Jahre, nachdem das ganze Ding an den Start gebracht wurde und seitdem die Unternehmen aufgescheucht wurden und über alle möglichen Hürden springen müssen. Erklär uns das, wie das vereinbar ist. Wie kann man ein Gesetz an den Start bringen und ein Jahr später schon wieder behaupten, dass es viel zu weit gegangen ist? Man müsste dann nochmal wieder den Schlaghammer ansetzen und die Kettensäge ansetzen, das Ganze irgendwie zu entschlacken und verkleinern. Was ist da los?
Also ich kann es nicht anders erklären als mit parteipolitischen Taktieren vielleicht, dass man vielleicht auch den Wahlkampf so ein bisschen mit vorgezogen hat. Fakt ist, dass wir tatsächlich sehen in der Praxis, dass Unternehmen sich bewegen, dass Unternehmen sehr viel Geld in diese Prozesse gesteckt haben. Aber Fakt ist natürlich auch, das war, wenn man das so vergleicht, das allererste Gesetz, was überhaupt in der Art Vorgaben macht. Also wenn wir das vergleichen, Kartellrecht, da heißt es kein Kartellverstoß, seht selber zu, wie ihr das umsetzt. Geldwäsche, macht eure Compliance-Systeme, dass es nicht dazu kommt. Das LKSG hingegen sagt ganz dezidiert, wie das vonstatten zu gehen hat. Und deswegen natürlich greift das natürlich viel, viel mehr in den Unternehmensalltag ein, weil ihnen viel, viel mehr Vorgaben gemacht werden. Ich kann es nicht anders erklären als mit Politik tatsächlich. In der Praxis würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen, dass, wenn man ein Gesetz gemacht hat, dann ist es klar, dass das Gesetz sich zurechtruckeln muss. Kein Gesetz ist perfekt von Anfang an. Aber dass den Unternehmen ein bisschen Sicherheit gegeben wird, Rechtssicherheit, dass das bleibt. Okay.
Um es nochmal zusammenzufassen, also du siehst in der Praxis überhaupt keinen Unterschied. Also egal, was die Politiker gerade vielleicht im Eifer des Gefechts von sich geben, vielleicht vom Teil eines kommenden Wahlkampfes, die Praxis ist tatsächlich genau so wie vorher, unverändert. Das BAFA macht noch genau ihre Sachen, die Berichtspflichten existieren genauso und es ist jetzt nicht abzusehen oder nicht zu erwarten, dass jetzt unmittelbar eine Änderung stattfinden wird, aus deiner Sicht zumindest.
Genau. Also das ist, was vielleicht auch beim allerersten Mal, ich glaube, das war das Wirtschaftsministerium, was die Äußerung gemacht hat, von wegen, das LKSG muss weg. Da haben wir tatsächlich relativ viel Resonanz bekommen und haben gesagt, okay, was ist das jetzt? Sollen wir das noch umsetzen? Das betraf insbesondere das erste Quartal, wo Unternehmen noch nicht wirklich tief drin waren, sondern damit angefangen hatten. Wenn jetzt so eine Äußerung kommt, das haben wir selten auf irgendwelche Anrufe.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt nochmal der Wahlkampf in den nächsten Wochen und Monaten wieder heiß wird und dass es vielleicht zum Thema werden könnte und dass gewisse Parteien sich auf die Fahnen schreiben, komm her, wir haben schon genug Probleme, wir haben genug Bürokratie, wir haben genug Hindernisse für die Wirtschaft, lass uns das alles abbauen, lass uns alles zurückfahren und lass uns wirklich der Wirtschaft wieder auf die Sprünge helfen, denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich geändert, die konjunkturellen Rahmenbedingungen geändert, die weltpolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass das Thema in den kommenden Wochen nochmal richtig Fahrt aufnimmt und dann das Thema der Abschaffung des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes jetzt sehr, sehr bald wieder akut werden wird. Frank, bevor Julia darauf antworten kann.
Sicherlich. Auf der anderen Seite habe ich ja, wenn ich das richtig zugehört habe, Julia, haben wir ja ein ganz anderes Problem dann. Dann haben wir ein Problem, dass wir eventuell die Investitionen, die wir getätigt haben, in, sag mal, Fachexpertise verlieren würden. Und dann kommt irgendwann die EU-Richtlinie und dann müssen wir wieder investieren. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also wenn da auf Basis dessen wieder ein Gesetz kommt, dann sind die Unternehmen gleichsam wieder verpflichtet. Und dann kommt es genau dazu. Die Lieferkettenrichtlinie hat, ich habe ja gesagt, sie hat auch Erleichterungen und die sind tatsächlich gar nicht so zu unterschätzen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man darüber vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr spricht. Einfach, man kann viel mehr konsolidieren, man kann viel mehr pragmatische Lösungen finden. Wenn eine Kooperative ein Beschwerdeverfahren hat vor Ort, dann kann das genutzt werden. Das ist jetzt momentan noch so, dass immer quasi gewiesen werden muss, dass das Unternehmen vor Ort das kommuniziert hat, das natürlich extrem schwierig ist für Unternehmen. Also es gibt auch einige Erleichterungen, die ein bisschen mehr Pragmatismus ermöglichen.
Du meinst jetzt Erleichterungen, die die europäische Richtlinie gegenüber dem deutschen Lieferkettengesetz vorsieht?
Genau.
Okay, gibt es weitere Beispiele? Was gibt es weitere Erleichterungen? Ich meine, vielleicht ist es gar nicht bei den Leuten angekommen, dass vieles in dieser europäischen Richtlinie einfach einfacher ist und besser ist als im deutschen Gesetz. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ganz klar, deutlich formulieren.
Ja, also wir haben jetzt, ein Zankapfel war ja auf ganz, ganz lange die Berichtspflicht, was ich total verstehe. Aber da ist es jetzt zum Beispiel, es ist die Möglichkeit, dass man das eben alles konsolidiert unter einer Muttergesellschaft oder man hat im Konzern eben eine Tochtergesellschaft, die benannt wird, die dann die Verpflichtungen ausfüllt. Da habe ich das Gefühl, dass ein bisschen mehr Augenmaß möglich ist, muss man aber natürlich sehen, wie das im nationalen Recht umgesetzt wird.
Mhm. Okay, und dann vielleicht noch was zum Timing, damit wir es richtig verstehen. Gesetzt den Fall, dieses Thema nimmt wieder Fahrt auf, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, wenn es in den Wahlkampf geht und neue Regierung kommt an die Macht und entscheidet, deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fällt weg. Wie lange ist dann diese Überbrückung, diese Zeit, bis die europäische Richtlinie in Deutschland angewendet werden muss? Wie lang ist dieser Zeitraum eigentlich?
Ja, also die Umsetzung dauert 2 Jahre. Das beginnt ab dem Juli 2024. Und dann gibt es diesen gestaffelten Anwendungsbereich. Also 3 Jahre nach Inkrafttreten wären sozusagen, und Inkrafttreten in dem Fall der Richtlinie, nicht des nationalen Gesetzes. Dann haben wir 2027 die Unternehmen, die 5000 Arbeitnehmende und einen Jahresnettoumsatz von 1,5 Milliarden haben. Dann nach 4 Jahren, das bedeutet 2028, 3000 Arbeitnehmende und 900 Millionen Jahresnettoumsatz. Und dann, und das ist ja eigentlich der Knackpunkt, 2029, 1000 Arbeitnehmende und 450 Millionen Nettoumsatz.
Gut, aber das ist noch 5 Jahre hin, ne?
Also, richtig.
Ich kann schon verstehen, wie es verlockend ist zu sagen, ey, pass mal auf, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in dieser jetzigen Form für Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter, das legen wir erstmal auf Eis und gucken erstmal, was 2029 los ist. Ich meine, das ist auch ein sehr, sehr plausibles Szenario, oder?
Auf jeden Fall. Allerdings müssen wir auch sehen, dass wir gerade bei großen Konzernen, die nicht nur in Deutschland ansässig sind, schon sehen, dass sie das auch einfach aus eigenem Antrieb machen.
Klar. Und jetzt nochmal, du hast gesagt, seit Juli tickt die Uhr sozusagen. Das heißt, eigentlich müssten wir uns schon auf den Weg machen, an die Arbeit machen und uns überlegen, wie wir die EU-Verordnung hier in Deutschland anwenden. Oder habe ich es richtig verstanden? Und wie weit sind wir damit? Hat da jemand angefangen? Wissen wir das?
Wir haben noch keinen Referentenentwurf. Ja, sicherlich. Ja. Wir haben noch keinen Referentenentwurf gesehen. Wir haben das ja jetzt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, bei der CSRD, das ist ja auch eine Richtlinie, gesehen. Da gibt es zwar jetzt einen Gesetzesentwurf, aber der ist auch noch nicht durch. Und da sind wir über der Frist tatsächlich.
Mhm. Nochmal eine Frage, wie viel Spielraum hat denn Deutschland, wenn es um diese Anwendung der EU-Richtlinie geht? Wie viel Spielraum gibt es da, um unser eigenes Gesetz zu machen, die unserer Wirtschaft besonders hilft beispielsweise? Und in anderen Ländern genauso. Was macht Frankreich, was macht Italien, Spanien und so weiter? Wie gehen die damit um? Wie viel Spielraum gibt es da, so eine Lösung zu finden, die für jedes Land irgendwie das Beste ist, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist? Deshalb die Frage.
Es gibt schon einiges an Spielraum, weil diese Lieferkettenrichtlinie eine sogenannte mindestharmonisierende Richtlinie ist. Das heißt, sie setzt wirklich nur den Mindestrahmen. Wenn jetzt Frankreich sagt, okay, wir verpflichten euch zusätzlich zu den menschenrechtlichen und umweltbezogenen Aspekten noch Governance mit dazu zu nehmen oder wir nehmen den wesentlich schärferen Anwendungsbereich im Hinblick auf Arbeitnehmende und den Jahresumsatz, dann können sie das natürlich tun. Das ist der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung. Die Richtlinie setzt grundsätzlich nur Mindestrahmen.
Okay. Und jetzt kennst du diese Richtlinie ziemlich genau. Was findest du an dieser Richtlinie sinnvoll? Und gibt es vielleicht ein paar Bereiche, wo du sagen würdest, da müssen wir auf nationaler Ebene mal gucken, weil so, wie es da vorgesehen ist, das macht für uns nicht wirklich Sinn?
Ja, also ich finde grundsätzlich diesen generellen Ansatz, dass wir über die Unternehmen gehen in die Lieferkette runter. Das hat ja genau das Gleiche, hat ja schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass der risikobasierte Ansatz wesentlich mehr betont wird. Das bedeutet, man sollte dann nicht so mit der Gießkanne drüber gehen, sondern wirklich ganz punktuell sich konzentrieren. Man muss die Ressourcen demzufolge ein bisschen bündeln und dann ist das auch in Ordnung. Wo der Gesetz, also wo ich mir sehr, sehr viel, ja, nochmal ein bisschen Verschärfung wünschen würde, ist insbesondere, wie wir mit diesen Tier-N umgehen müssen in der Praxis. Mhm. Weil das natürlich ein großes Thema ist. Die Abhilfemaßnahmen und die Präventionsmaßnahmen, das ist im Kern das, was wir ohnehin schon kennen. Also da ist nicht viel Neues dabei.
Ja, jetzt haben die Vereinigten Staaten haben ja vor einiger Zeit auch so ähnliche Gesetze auf den Weg gebracht. Da ist auch einiges in Bewegung, allerdings unter anderem Regierung. In der neuen Regierung ist da auch leicht sich vorzustellen, dass da auch ein Cut gemacht wird, dass da auch solche Richtlinien, solche Gesetze entsprechend zurückgefahren werden. Ist das zu erwarten und was heißt das dann für uns in Europa? Sind wir dann die Einzigen, die im vorauseilenden Gehorsam sozusagen hier uns an Lieferketten Sorgfaltspflichten halten, während der Rest der Welt sich darum gar nicht schert?
Also es ist ja bekannt, dass Donald Trump doch sehr, sehr auf American First und Klimaschutz ist definitiv nicht auf seiner Agenda steht. Wir sehen das, also wir hatten auch mit Kollegen in den USA dazu mal gesprochen. Ja, die USA wird wahrscheinlich die Klimaschutzbemühungen, jetzt nicht Menschenrechtsbemühungen, aber zumindest Klimaschutzbemühungen zurückschrauben. Das bedeutet aber nicht, dass die Staaten das nicht machen. Auf den Klimakonferenzen sind Vertreter von Kalifornien, sind Vertreter von anderen Bundesstaaten da, die das weiterhin durchsetzen. Von daher gehen wir weiterhin davon aus, dass da zumindest ein bisschen was gemacht wird. Das Gesetz, worauf, glaube ich, angespielt hast, das ist der Uyghur Forced Labor Prevention Act.
Ja.
Der ist natürlich, der richtet sich gegen China, gegen die Region Xinjiang in China. Ich fürchte, dass wir das von der Laune von Donald Trump abhängig machen.
Das heißt, wie wir das verstehen, ist das Inflation Reduction Act mit Strafzöllen, hat ja angefangen vor ein paar Jahren schon unter der ersten Trump-Administration und Biden hat es ein bisschen weitergeführt und jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen verschärft auf China, aber wahrscheinlich gibt es da auch Auswirkungen auf die EU, zumindest befürchten sehr viele Menschen und Unternehmen, dass es da auch Auswirkungen auf die EU dann geben wird.
Also heute wurde doch bekannt gegeben, dass er auch einen Hardliner für die Außen- und Handelspolitik in sein Kabinett holen möchte. Auf jeden Fall werden wir das wahrscheinlich, müssen wir damit rechnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt quasi dezidiert Handelsbeschränkungen sind, die sich auf Menschenrechts- und Umweltschutzgründe berufen oder beziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es rein protektionistische Maßnahmen sind, die den eigenen
Strafzölle,
Markt schützen.
Ja, sowas.
Genau.
Mhm.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Erik?
Ich habe schon eine Menge heute dazugelernt. Also wirklich irre, Julia. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, auch vielen ist dieser Unterschied zwischen wirklich Gesetz und Richtlinie dessen, was die Auswirkungen dann sind, gar nicht so bewusst oder bekannt gewesen. Für mich auch das Spannende, gerade dass die Frage hatte ich auf den Lippen, aber Boris hat es schon gestellt gehabt zum Thema Zeitplan. Also wann kommt da was eigentlich wie auf uns zu? Und wenn ich dich aber auch so zwischen den Zeilen verstehe, ist, oder vielleicht auch Carsten auch klar gesagt, würdest du auch Unternehmen eher empfehlen, die jetzt einmal die ganze Maschinerie hochgefahren haben, dass das jetzt wieder nicht runterfahren sollen? Weil wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, das Lieferkettenkontrollgesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ich habe immer noch 70 Punkte beim deutschen Scrabble damit, das ist ja schon schärfer als dessen, was von der EU dann erst entsprechend Richtlinie kommt. Das heißt, die Unternehmen, die heute schon nach dem Lieferkettenkontrollgesetz entsprechend gut aufgestellt sind.
Du bist ein Kontrollgesetz.
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja. Doch noch üben. Aber die sollten entsprechend auch schon ordentlich vorbereitet sein für alles dessen, was noch kommt. Und das ist ja entsprechend auch das Thema, also ich glaube, jetzt mal zu pausieren oder runterzufahren, auch wenn es jetzt, du hast ja gesagt, 2029 soll das Ganze dann für die kleinen Unternehmen, also bis 1000 entsprechend dann wieder kommen, wo wir jetzt ja praktisch in Deutschland heute schon sind. Das jetzt zu pausieren, auch wenn es verlockend ist, ich würde es, glaube ich, auch nicht empfehlen. Und man muss sich ja vielleicht auch ein bisschen so die Frage stellen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Das ist ja nicht einfach nur ein Gesetz, weil ein Gesetz da sein soll. Das ist ja ein bisschen Teil des European Green Deals auch das Ganze. Wir haben ja damit auch klare Ziele, die wir erreichen wollen. Und ich glaube, wir alle, die Logistik irgendwo verstanden haben oder auch studiert haben mal, ist ja auch eine Transparenz der Lieferkette irgendwie so ein Nonplusultra, was man haben möchte, wir aber eigentlich nie hatten. Und durch diese Gesetze wird es ja eigentlich ermöglicht, diese Transparenz zu bekommen.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch was, was wir nicht verteufeln sollten, sondern eher unterstützen sollten.
Ja, also wir sehen das jetzt immer mehr, gerade die, also danke, dass du das angesprochen hast, weil gerade die Transparenz der Lieferkette kann ja dann vielfältig noch anders genutzt werden. Also es geht ja nicht nur darum, menschen- und umweltrechtliche Standards zu verbessern oder die Einhaltung derer zu verbessern, sondern auch, wenn wir das jetzt sehen, wir kriegen den Critical Raw Material Act. Der wird insbesondere auch auf die Resilienz der Lieferketten abstellen. Wie weiß ich, ob meine Lieferkette resilient ist, wenn ich weiß, welche Lieferketten teilnehmen oder wie meine Lieferkette aufgebaut ist? Wir haben ganz, ganz viele Regularien auf EU-Ebene, die wirklich 100% an die Lieferkettentransparenz anknüpfen. Wir haben den Carbon Border Adjustment Mechanism, die EUDR, wir haben auf Ökodesign. Und wir werden, wenn es tatsächlich so kommt, das ist ja ein Punkt auf der Agenda der von dem Kabinett von der Leyen 2, ein Circular Economy Act bekommen. Und ein Circular Economy Act wird zwangsläufig bedeuten, dass ich weiß, wo meine Ware, wo meine Elemente sind und dass das auch die Logistiker wissen. Dass ich weiß, wann ich welche Frachtkapazität aufbauen muss für die Rücknahme von Produkten. Und ich glaube, das ist wirklich nur so der erste Schritt.
Vielleicht würde ich noch mal gerne nochmal nachhaken, nochmal verstehen, weil ihr seid ja auch eine Kanzlei. Wie oft, also das Ganze ist jetzt seit 1.1.23 für die Großen, für 24 seit für die auch bis 1.000 Mitarbeiter entsprechend in Kraft. Also wie hart wurde das Gesetz wirklich auch umgesetzt oder kontrolliert? Also wie viel, also es gab ein, zwei Sachen, die durch die Presse auch gegangen sind, aber ist das jetzt eine Sache, es ist zwar ein Gesetz da, aber es kontrolliert nicht wirklich jemand? Oder wie viel ist dir da bekannt, wie hart das wirklich auch in der Umsetzung dann im täglichen kontrolliert wurde?
Also in dem ersten Jahr betraf es ja insbesondere die großen Unternehmen. Davon gibt es nicht so viel, deswegen war natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man kontrolliert wird, höher. Die Unternehmen, die wir betreut haben, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Die haben sich da wirklich reingekniet, die haben Großprojekte aufgebaut und sind es auch mit sehr viel Eifer und Ernsthaftigkeit angegangen. Das BAFA hat dann im ersten Jahr quasi noch ein bisschen Schonfrist gegeben, hat aber auch schon da einzelne Auskunftsverfahren gestartet. Und in diesen Auskunftsverfahren wird herkömmlich, oder jetzt ist es ein bisschen dezidierter, aber damals waren das zwei Fragen: Wie ist Ihr Beschwerdeverfahren ausgestaltet und wie ist bei Ihnen die Zuständigkeit für die Überwachung des Risikomanagements ausgestaltet? Und dazu mussten sich die Unternehmen verhalten. Das ist der eine Fall gewesen. Der andere Fall ist natürlich, wenn dann Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen tatsächlich schon kamen, wo das BAFA dann auch Auskunftsverfahren diesbezüglich eingeleitet hat. Wir hatten den Eindruck, dass das BAFA durchaus aktiv war, dass das BAFA aber auch mit Augenmaß rangegangen ist. Also wir hatten auch, und das muss man dem BAFA vielleicht auch zugute halten, oftmals tatsächlich auch in der Resonanz, wir wissen, dass das schwierig ist, was wir jetzt machen, wenn es um Sachverhaltsaufklärung geht. Sie haben Hinweise für eine Menschenrechtsverletzung. Die sind so vage und dann, wo fängt man an, wo hört man auf, damit man es verbessert? Aber sie wollten dann schon sehen, dass man dran bleibt und dass man auch tatsächlich Maßnahmen ergreift. Also das wurde schon umgesetzt. Es gibt auch schon Bußgeldverfahren.
Ja, aber jetzt mal eine etwas provokante These vielleicht. Also die Tatsache, dass wir das jetzt seit 2 Jahren dieses Gesetz haben, und dass es die BAFA gibt, die, wie du sagst, da schon dann daher ist und sich das alles ganz, ganz genau anguckt. Und wir haben in 2 Jahren nicht irgendwie einen einzigen großen Fall von irgendwelchen großen Menschenrechtsverletzungen oder Sorgfaltspflichtenmissachtungen in solchen Lieferketten gesehen, von denen ja alle dachten, die sind alltäglich und es passiert überall und deshalb müssen wir dieses Gesetz an den Start bringen, weil sonst kriegen die Konzerne ihr Business nicht sauber da. Das ist einfach dermaßen unmenschlich, was in den Lieferketten passiert, dass wir da jetzt mit dem Vorschlaghammer reingehen müssen und wirklich mal die Zügel anziehen müssen. So, jetzt haben wir 2 Jahre dieses Gesetz und da ist nicht ein großer, prominenter Fall von irgendeiner Menschenrechtsverletzung, von irgendwelchen großen Skandalen in den Lieferketten aufgetaucht, oder ist das nur meine Wahrnehmung? Heißt das, dass alles sauber war und wir sozusagen die Angst viel zu groß war, dass irgendwie riesengroße Menschenrechtsverletzungen stattfinden, oder finden die trotzdem noch statt, aber wir kommen halt nicht über dieses Verfahren, über die BAFA ist vielleicht überfordert und findet nicht, weiß nicht, wo sie hingucken soll, und es ist trotzdem noch alles sehr intransparent. Wie lässt sich das erklären, dass da sozusagen 2 Jahre gar nichts groß an die Öffentlichkeit kam?
Also das ist nicht unsere Wahrnehmung. Es gab tatsächlich einige große Fälle zu Menschenrechtsverletzungen. Es ist aber einfach so, dass wir dann im Verwaltungsverfahren sind und das dann eben im Verwaltungsverfahren mit dem BAFA und dem Unternehmen gehandhabt wird und einfach nicht an die Presse rauskam. Es gab natürlich, es gab verschiedentlich in den Nachrichten auch immer wieder publik große Menschenrechtsverletzungen. Die wurden auch vom BAFA tatsächlich aufgegriffen. Also auf Basis dessen, ich meine für die Transportbranche, der Streik in Gräfenhausen, da war mit den LKW-Fahrern, da war der BAFA-Präsident persönlich vor Ort. Was ich tatsächlich in der Hinsicht mitgenommen hatte, was ich sehr interessant fand, aber was natürlich auch irgendwie total normal ist. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in einer Runde und wir kennen uns mit Logistik halbwegs aus und es ist für uns vielleicht überhaupt nichts Neues, dass es tausende Subunternehmer gibt in der Logistik und dass es ganz, ganz viele Player gibt, die alle ineinander greifen. Mhm. Aus juristischer Sicht ist es ja ein absoluter Zufall, welche Incoterms ich jetzt vereinbart habe und wer jetzt den Frachtvertrag auch wirklich quasi vereinbart hat mit dem Frachtführer und dann geht eben die Lieferkette darunter. Das heißt, manchmal weiß man das gar nicht. Und diese Erkenntnis wurde dann auch gespiegelt, ja, das war neu für uns und wir haben uns damit so ein bisschen neu nochmal beschäftigt. Und da dachte ich mir so, wenn das LKSG das geschafft hat, aufzuzeigen, wie undurchsichtig der Logistiksektor ist und wie schnell da es zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, weil man das eben nicht die zehnte Subunternehmen sehen kann und auch zu sehen, dass die Unternehmen es eben nicht immer in der Hand haben, das fand ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis.
Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, wenn ja nur diese zwei Fragen gestellt worden sind, inwieweit wurde das dann wirklich kontrolliert und Transparenz ist wirklich da? Wir stehen ja meiner Meinung nach immer noch am Anfang, überhaupt Transparenz reinzubekommen. Ja, das ist ja schon erstmal überhaupt die Grundvoraussetzung, danach eine Kontrolle zu machen und die Lieferketten besser zu steuern nach vorne hin. Wenn du keine Transparenz hast, ich meine, da fangen wir hier bei den LKW-Subunternehmen an. Wir hören dann beim Tier N-Lieferanten auf der dritten, vierten Stufe auf, haben wir doch gar nicht. Wir müssen uns ja überlegen, wie kriegen wir das wirklich transparent gestaltet. Ne? Und wir leben ja immer noch in einer globalen Welt, auch wenn sich das ein bisschen ändern wird in Zukunft. Aber trotzdem, wie kriegen wir es? Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir haben die regionale Sicht und wir machen das mal so, die Landkarte Europa, und wir schauen uns nur allein mal in Europa an, die verschiedenen Zulieferanten, die verschiedenen Subunternehmen im Bereich des Lkw-Transports. Wir haben doch gar nicht die Transparenz. Ja? Das müssen wir ja erstmal hinbekommen. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann können wir uns überlegen, wie soll es dann kontrolliert werden. Ist ja auch mal wichtig, dann mal darüber zu reden, wer wird das denn kontrollieren? Die nationalen Institutionen oder eventuell die EU, wer wird es kontrollieren? Wie erfolgt dann nachher, wenn jemand erwischt wird? Wo wird das dann zum Gerichtsverfahren kommen? Im national, international, EU? Da sind ja wahrscheinlich noch hunderttausende ungeklärte Fragen dabei, meiner Meinung nach.
Also die Lieferkettenrichtlinie hat ja jetzt auch die zivilrechtliche Haftungsmöglichkeit, die dann zusätzlich noch vorgesehen wird. Mein Eindruck war tatsächlich gerade im ersten Jahr mit den nur zwei Fragen, dass den Unternehmen die Möglichkeit gegeben wurde zu sagen, okay, kriegt das mal quasi zum Laufen und wir wollen wissen, ob die Rahmenbedingungen passen. Habt ihr ein Risikomanagementsystem, was nicht durch den Azubi übersehen wird, sondern eben durch jemanden, der wirklich Verantwortung hatte? Und habt ihr ein Beschwerdeverfahren, wo ihr im Zweifel Hinweise bearbeiten könnt? Und für die wirklich gravierenden Fälle, wo es Hinweise zu Menschenrechtsverletzungen gab, da gab es auch wesentlich detailliertere zusätzliche Fragen. Die Beantwortung der Fragen war aber auch durch Übermittlung von Dokumenten. Also es war jetzt nicht einfach nur, ja, haben wir und passt alles. Da kamen schon einige Rückfragen noch.
Spannend. Julia, lass uns mal ein bisschen Themawechsel machen und zu dem Thema EU-Entwaldungsverordnung kommen. Das hatten wir so noch nicht diskutiert in diesem Podcast. Vielleicht kannst du mal ein klein bisschen weiter ausholen und erklären, was es mit dieser Entwaldungsverordnung auf sich hat und wo wir da momentan stehen. Denn auch da gibt es Veränderungen. Das sollte irgendwie bis 30. Dezember diesen Jahres erfüllt sein. Ist jetzt abzusehen, lässt sich gar nicht bewerkstelligen, ist gar nicht in der Form machbar. Und auch da muss die EU-Kommission wieder zurückrudern, wird die Reißleine gezogen, wird angepasst. Erklär mal kurz, was es mit dieser Entwaldungsverordnung auf sich hat und wo wir da momentan stehen.
Ja, also die EU-Entwaldungsverordnung, die EUDR, ist eine der Verordnungen, die sehr, 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 sehr schnell durchs Gesetzgebungsverfahren geschafft hat. Das waren weniger als 2 Jahre. Die ist am 29. Juni 2023 in Kraft getreten und hat dann eben einen 18-monatigen Übergangszeitraum. Anders als das LKSG und die Lieferkettenrichtlinie hat die EUDR einen produktbezogenen Anwendungsbereich. Das bedeutet, dass wir über Rohstoffe sprechen, und zwar Kaffee, Kakao, Soja, Rinder, Palmöl, Kautschuk und Holz. Holz war für alle ja total klar.
Liegt auf der Hand bei der Entwallungsverordnung, ja.
Richtig, also ist die Nachfolgeverordnung der EU Timber Regulation. Das war klar, dass Holz mit drin ist. War vielleicht nicht ganz klar, dass der Anhang 1, der die einzelnen Erzeugnisse nennt, die umfasst sind, so umfangreich wird. Und
da ein kurzes Beispiel dazu, was ist damit gemeint? Was ist da noch alles dran?
Ja, also wir haben alle Papierprodukte, die du dir vorstellen kannst. Wir haben Möbel dabei, es ist natürlich Holzkohle etc. Aber wo es tatsächlich lange unter den Radar geflogen ist, lag insbesondere daran, dass das Parlament das nachträglich reinverhandelt hat, ist der Kautschuk-Anhang. Und der Kautschuk-Anhang umfasst eben sowas wie Kautschuk-Dichtungsringe und Förderbänder und Reifen. Und es findet Anwendung auf das Inverkehrbringen, das ist der Import, die Herstellung in der EU, den Abbau in der EU, sowie das Bereitstellen. Und das Bereitstellen ist die Abgabe innerhalb des Unionsmarktes, das bedeutet ganz plastisch, ein Händler, einfach ein Supermarkt ist davon betroffen, aber eben auch in einem Konzern die Abgabe zwischen Tochtergesellschaften. Und da fängt es nämlich dann auf einmal an, weil so ein Ersatzteillager hat schnell mal jemand, wo man dann auf einmal Dichtungsringe drin hat. Außerdem ist die Ausfuhr umfasst.
Okay, das nochmal ganz praktisch zu machen. Ich bin ein Autohändler oder ein Ersatzteilhändler von Autoteilen und ich habe viele Dichtungsringe, in denen Kautschuk verarbeitet ist. Was kommt auf mich zu? Was heißt das konkret für mich als kleiner Händler von solchen Produkten?
Ja, kleiner Händler ist ein schlechtes Beispiel. Dann nehmen wir mal einen großen Händler momentan noch.
Groß heißt, wie groß muss er sein? Was sind da die Grenzen, über die wir da sprechen?
Über die kleinere und mittlere Unternehmensschwelle. 250 Arbeitnehmende. Und jetzt verwechsel ich es immer. 50 und 25 Nettoumsatz und Bilanzsumme. Millionen im Jahr.
Okay, 250 Mitarbeiter ist nicht viel. Und auch die Umsatzsummen sind für ein Handelsunternehmen nicht besonders hoch. Das heißt, davon sind doch dann ziemlich viele. Ja, fast alle, sagt Erik, viele betroffen. Aber nochmal ganz konkret, was heißt das konkret?
Ganz konkret heißt das, dass verschiedene Informationen gesammelt werden müssen und analysiert werden müssen, insbesondere Geolokalisierungsdaten des Grundstücks, wo der Kautschukbaum angepflanzt wurde, sowie der Abbauzeitraum. Und dann auch die Nachweise, dass der Kautschuk entwaldungsfrei und entsprechend der Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes, also legal, erzeugt wurde. Wie stelle ich fest, ob die entwaldungsfrei sind? Anhand von Satellitendaten. Dazu gab es schon bis Ende 2023 ein sogenanntes Forest Observatory. Anhand von Copernicus-Daten wird dann quasi ein Abgleich gemacht. Jetzt haben Händler gewisse Erleichterungen in den Pflichten. Nichtsdestotrotz bleibt es gerade bei Hochrisikoländern nicht aus, dass sie das quasi sammeln. Dann müssen sie die Risiken analysieren. Und zwar danach, gibt es da indigene Völker? Haben wir ein besonderes Komplexitätsrisiko? Haben wir viele Verarbeitungsschritte in der Lieferkette? Haben wir ein Vermischungsrisiko? Das ist eine ganze Liste. Und dann Risikominimierungsmaßnahmen, Audits, zusätzliche Informationen etc. Aber eben auch ein Risikomanagementsystem, was die Unternehmen implementieren müssen. Die Krux an der Sache ist, dass wir hier keine Bemühungspflicht haben, sondern wir haben eine Erfolgspflicht. Das heißt, wenn die nicht entwaldungsfrei und entsprechende Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes sind, dann gibt es keinen Import, dann gibt es keinen Verkauf, dann steht die Lieferkette.
Wow.
Das ist sehr, sehr lange unter dem Radar geflogen. Sehr, sehr lange. Und ich glaube, das war das große Problem. Wir haben das seit Anfang an mit begleitet und wir hatten zum Beispiel eine Konferenz, die findet jährlich statt und die fand im September 2023 statt. Und dann hatten wir im EUDR-Raum, waren irgendwie 20 Leute und war keine Fenster, war irgendwie so eine Session, da wollte irgendwie niemand hin. Und dann haben wir die im September 2024 wieder gehabt und dann hat der 500-Personen-Raum nicht gereicht.
Ja, Julia, da mal kurz eingehakt. Ne? Du beschreibst gerade ein Gesetz, was nach deiner Aussage sehr, sehr schnell das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen hat. Zugleich sagst du, das flog ganz, ganz lange unterm Radar. Das heißt, viele Unternehmen waren gar nicht richtig vorbereitet, wussten gar nicht, was da auf sie zukommt. Was sagt das aus über die Art und Weise, wie solche Gesetze gemacht werden? Denn wenn solche Gesetze gemacht werden, die so eklatante Auswirkungen auf Unternehmen haben, dann müssen sie doch zumindest mit am Tisch sitzen, zumindest wissen, was auf sie zukommt und auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Du bist jetzt nicht der Expertin, wie solche Gesetze entstehen, aber da muss doch was falsch gelaufen sein, oder?
Also es gab natürlich auch hier ein Trilogverfahren. Das Trilogverfahren ist das Verfahren, wo die drei Institutionen der Europäischen Union, also die Europäische Kommission, die den Vorschlag gemacht hat, den Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament an einem Tisch saßen. Wir wissen auch von Brüssel, dass es natürlich an verschiedenen Stellen Lobbygruppen gab, auf beiden Seiten NGOs und Wirtschaftslobbygruppen, die sich da mit eingesetzt haben. Nichtsdestotrotz ist der Kautschuk-Anhang sehr, sehr unverhofft quasi durchgekommen. Da gab es auch kein Impact Assessment, was man normalerweise macht. Und dann, wie ist es unterm Radar gekommen? Also wenn ich jetzt Entwaldung im Titel lese, denke ich auch nicht als allererstes an Reifen. Mhm. Das ist das große Problem.
Das heißt, die Reifenhändler haben jetzt einiges zu tun oder derjenige, der die Reifen importiert oder?
Genau. Also die ursprüngliche Timeline war, dass es der 30. Dezember 2024 ist. Ab da findet die EUDR Anwendung. Das ist auch jetzt noch der Stand. Allerdings hat die Europäische Kommission am 2. Oktober einen Vorschlag gemacht, um den Anwendungsbeginn um ein Jahr zu verzögern und insbesondere das sogenannte Benchmarking-System, auf das alle gewartet haben, bis Juni 2025 zu veröffentlichen. Das Benchmarking-System ist eine große Weltkarte, wo Länder in hoch, normales und niedriges Risiko eingeteilt werden. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Resonanz bei Drittstaaten war. Und deswegen ist es auch so ein bisschen verzögert worden. Dieser Vorschlag wurde am 16. Oktober jetzt vom Rat schon bestätigt. Jetzt muss das aber noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Das Parlament hat beschlossen, dass das in einem Eilverfahren, das geht nach Regel 170 der Prozessregeln des Parlaments, dass das in einem Eilverfahren diskutiert wird. Jetzt wissen wir aber auch, und es wurde durchgestochen, dass die EPP, also oder die EVP, wie es in Deutschland heißt, da ist auch die CDU zum Beispiel mit beteiligt, die Fraktion im Parlament zusätzlich zum späteren Anwendungszeitpunkt, die wollen nämlich 2 Jahre, auch noch zusätzlich inhaltliche Änderungen vorschlagen. Die Abstimmung findet am 14. um 11 bis 13 Uhr statt.
Sehr speziell, okay, danke für, ja. für die sehr detaillierte Information.
Erik? Ich habe nochmal eine Frage auf das, was der Frank auch gerade fragt, nochmal oben drauf zu setzen, um es wirklich zu verstehen, Julia. Jetzt machen wir bei dem Beispiel mal fest, der Boris sitzt in Brasilien, der stellt sozusagen, der baut den Kautschuk ab und stellt irgendwie Rohmaterial für Reifen her. Ich bin der Logistiker, der das Zeug irgendwo nach Deutschland bringt zum Frank, der dann entsprechend den Reifen fertig macht und dann verkauft. So, wer muss jetzt was tun? Ist jetzt Boris dran? Bin ich dran als Logistiker oder ist jetzt der Frank, weil er das Zeug dann verarbeitet hier in Deutschland?
Nach der EUDR ist nur Frank derjenige, weil der Marktteilnehmer ist. Indirekt wird aber natürlich auch, werden die Informationen natürlich aus Brasilien benötigt. Das heißt, da kommen Informationsanfragen. Die Logistiker haben grundsätzlich eigentlich keine Pflichten.
Was heißt grundsätzlich?
Naja, also wenn ihr jetzt selber Paletten abgebt, Paletten sind nämlich auch umfasst. Aha. Sind auch Logistiker davon mit umfasst.
Okay.
Aber schon sehr bezeichnend, dass du sagst, ich als der Produzent, der in Brasilien sitzt und das hergestellt hat, ne, und ich habe hier Entwaldung betrieben, ich habe hier die Wälder abgeholzt, um da meinen Kautschuk anzubauen und schicke das zu Frank und dann kann Frank sehen, wie er damit zurechtkommt. Ja, interessant. Interessante Welt.
Wahnsinn.
Das hat so ein bisschen was mit der Möglichkeit der Europäischen Union zu tun, dass die halt eigentlich keine Regeln machen können, die nicht EU-Unternehmen bindet.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen heikel.
Ja.
Und was jetzt würdest du sagen, ist das Oberziel dieser EU-Entwaldungsverordnung? Also was ist wirklich das Objective, was man wirklich damit erfüllen wollte? Oder warum hat man dieses Gesetz überhaupt in Stadt gebracht?
Also man möchte verhindern, dass es zu weiterer Entwaldung kommt. Und,
okay, das ist dann schon auch das Thema.
Man hat es davor, also hätte man jetzt das auf unmittelbaren Zuliefererebene gemacht, wäre die Umgehungsmöglichkeiten extrem höher gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wer kontrolliert die einzelnen Grundstücke, aber nichtsdestotrotz müsse sich die Unternehmen damit halt jetzt wesentlich intensiver auseinandersetzen. Und man merkt auch schon, Thema USA zum Beispiel, dass die USA tatsächlich, die Unternehmen in den USA Druck machen auf Süd- und Mittelamerika, weil die zum Beispiel Soja immer mit einem Anteil Soja aus Süd- und Mittelamerika mischen. Und wenn ein Teil nicht konformer Ware mit konformer Ware gemischt ist, dürfen die genauso nicht importiert werden.
Ach du Nacht. Ach, ja.
Julia, ich habe das Gefühl, als wenn wir noch sehr, sehr häufig miteinander zu tun haben werden. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber mega, mega spannend, was da so alles passiert und immer wieder diese Aussagen, da ist was unterm Radar geflogen, davon wurden Unternehmen überrascht und jetzt stehen wir vor dieser Situation, jetzt muss Sachen verschoben werden. Das ist schon sehr, sehr abenteuerlich, was da teilweise passiert. Aber deshalb bin ich natürlich umso dankbarer, dass du uns so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht hast in Bezug auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und die Entwallungsverordnung. Mega, mega spannend. Gerade dieses Entwallungsthema hatte ich so ein bisschen auf der Uhr. Hätten wir eigentlich schon viel, viel früher mal dran nehmen sollen. Müssen wir definitiv nochmal dran einsteigen, weil da wird sich ja noch einiges tun und vielleicht ist da noch einiger Spielraum, da so ein bisschen gegenzusteuern, das Ganze nicht ganz so schlimm werden zu lassen für den heimischen Markt. Aber Julia, vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für deine tolle Information. Hat mir sehr, sehr geholfen. Ich bin viel, viel schlauer als vor dem Podcast. So muss es sein. Frank, Erich, ich glaube, geht's ähnlich.
Und, super. Ja, war super. Vielen Dank, Julia.
Julia, danke, dass du dabei warst. Mach's gut und grüß Lothar und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.